Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Baukultur oder Bauwirtschaft?
Baukultur.
Offener Diskurs oder geschlossener Kreis?
Offener Diskurs.
Offener Diskurs.
Und jetzt die letzte Frage. Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Eher halb leer.
Ich schließe mich an.
Ihr seid euch einig, das ist schön. Dann darf ich euch an dieser Stelle einmal vorstellen. Bund, Länder und Kommunen investieren Jahr für Jahr viele Milliarden Euro in öffentliche Gebäude und Infrastruktur. Umso wichtiger ist es, dieses Geld verantwortungsvoll und klug einzusetzen. Im Sinne der Gesellschaft und mit Blick auf die Zukunft. Dabei ist längst bekannt, Architekturwettbewerbe bringen innovative Ideen hervor, liefern herausragende Lösungen für komplexe Bauaufgaben und stärken zudem das öffentliche Image eines Projekts. Dennoch wird dieser bewährte Weg zur besten Lösung immer seltener beschritten. Statt auf inhaltliche Qualität und gestalterische Kraft zu setzen, zählen zunehmend rein formale und monetäre Kriterien. Über die Frage, warum am Ende die überzeugendste Idee umgesetzt werden sollte und warum es die Initiative 100% Wettbewerb heute umso mehr braucht, darüber sprechen wir, Diane Slavic und Uwe Bresan, heute in unserem Podcast mit Dominik Nokon und Birgit Rudatsch, stellvertretend für den Arbeitskreis 100% Wettbewerb des BDA München-Oberbayern.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zum heutigen Jung Talks Podcast. Schön, dass ihr euch beide die Zeit nehmt.
Hallo zurück. Ich bedanke mich bei euch beiden und bei Jung, dass ihr uns die Gelegenheit gebt, mit euch zu diskutieren. Und ich hoffe, dass wir heute viele Zuhörer haben, da wir ja den öffentlichen Diskurs schätzen und unser Thema weit verbreiten wollen.
Ja, prima, dass das klappt.
Ihr beide seid heute bei uns im Podcast, nicht um über eure Büros zu sprechen, sondern als Vertreter des BDA München-Oberbayern. Arbeitsgruppe 100% Wettbewerb. Wie kam es zur Gründung dieser Arbeitsgruppe und was hat das Fass sprichwörtlich zum Überlaufen gebracht?
Also zur Gründung der Arbeitsgruppe kam es deshalb, weil das schon seit Jahren, man kann auch sagen Jahrzehnte, ein schleifender Prozess nach unten ist, dass es quasi keine Wettbewerbsverfahren mehr gibt. Über diverse Statistiken kann man jetzt rausfinden, egal ob es über Competition Online ist oder über Statistiken von der Bundesarchitektenkammer, dass das Wettbewerbsverfahren, das für uns eigentlich eine wesentliche Grundlage in der Architektur darstellt, nicht mehr von öffentlichen Bauherren und über die sprechen wir heute gewünscht ist.
Und vielleicht die wenigen Wettbewerbe, die es gibt, die haben zum Teil sehr hohe Anforderungen an die Teilnehmer. Im Vorfeld schon. Und es ist ja so, dass das Gros der Büros sind ja relativ kleine Büros, 2-Personen-, 5-Personen-Büros. Und die schlagen sich einfach um die wenigen Wettbewerbe, die denen die Möglichkeit geben, überhaupt zur Teilnahme. Da variieren die Zahlen von 5% der Ausschreibungen in Wettbewerben, können von 90% der Büros überhaupt bestritten werden. Und das sehen wir eher schwierig.
Also eine kleine Korrektur gibt's von mir. Also 2024 gab es den letzten Wettbewerbsmonitor, der sagt, dass wir nicht mal mehr 2% der Verfahren für die Auftragsvergabe über Wettbewerbe bestreiten können. Die nächste große Zahl ist wahrscheinlich wirklich die, dass 80% aller Büros in Deutschland kleine und mittlere Büros sind und nur 10% die sogenannten großen etablierten Büros darstellen. Und jene, die groß und etabliert sind, unter Anführungszeichen, haben aber genau den Weg beschritten, der den Jungen und Kleinen heute verwehrt wird. Die sind nämlich groß geworden über die Teilnahme an Wettbewerben. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir uns quasi in einer kleinen Gruppe zusammengetan haben, um diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und irgendwer muss das ja nach außen transportieren und auch diskutieren.
Und aber einen konkreten Auslöser gab es jetzt für eure Gruppe nicht. Und jetzt reicht's einfach mal.
Jetzt reicht's. Das, ja.
Es gibt ja ein Manifest 100% Wettbewerb. Warum braucht es dieses aus eurer Sicht überhaupt? Und was seht ihr aktuell als das Kernproblem in der Vergabepraxis öffentlicher Bauprojekte?
Ich glaube, aktuell ist die Entwicklung so, dass die meisten Bauaufgaben gar nicht anhand von Lösungen vergeben werden, sondern Architekten werden beauftragt, weil man ihnen zutraut, dass sie wohl eine Schule, Kindergarten oder was auch immer die Bauaufgabe darstellt, ordentlich lösen werden. Und insofern lädt sich der Bauherr 3 bis 5 Büros ein, mit denen er bespricht anhand der Zahlen von Computer, Angestellten, Umsätze der letzten Jahre, ob die leistungsfähig sind, und vergibt dann einen Auftrag. Und in der Regel wird es wahrscheinlich entschieden, ob dem Honorar beziehungsweise dem Honorarsatz, das dann das Büro, das den Zuschlag bekommt, entsprechend dem Bauherrn anbietet. Und eigentlich wäre es nach unserer Lesart für die Baukultur ja essentiell, dass man sich über eine Lösung des Kindergartens, der Schule oder was auch immer unterhält und auf Grundlage dessen Aufträge vergibt, zumal es ja oft öffentliche Auftraggeber sind, die ja nicht nur das Geld der Öffentlichkeit verwalten, sondern natürlich auch in einer gewissen Weise eine Aufgabe wahrnehmen, baukulturell.
Du hast jetzt damit eigentlich schon den Unterschied wahrscheinlich zwischen VGV-Verfahren ohne eine Fachjury oder ohne eine externe Jury, die einfach nur nach den Zahlen des Büros geht, und den offenen Wettbewerben nach RPW, also den offenen Planungswettbewerben und den Richtlinien für offene Planungswettbewerbe beschrieben, oder?
Ja, also dieses VGV, über das immer gesprochen wird, ist, also ein Planungswettbewerb kann auch über das VGV laufen oder es muss wahrscheinlich auch sogar drüber laufen. Da geht es dann erstmal darum, wie groß ist die Aufgabe, und dann muss es eben nach VGV ausgeschrieben werden. Und ein Mittel des VGV-Verfahrens ist ja dieser Planungswettbewerb, der aber auch schon im VGV als die beste Lösung für die Baukultur beschrieben ist. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, auch andere Verfahren zu nehmen, offene, geschlossene Dialogverfahren oder was auch immer, die gar keinen Planungswettbewerb mehr beinhalten. Und da sehen wir einfach die Schwierigkeit.
Vielleicht ist das wesentliche Merkmal des Wettbewerbs, des Architekturwettbewerbs, jener, dass es eben ein leistungs- und qualitätsbezogenes Verfahren ist, im Gegensatz zu reinen VGV-Verfahren oder einen Entwurf zu sehen, und dass im Wettbewerb eine Fachjury über die Qualität der eingereichten Entwürfe entscheidet. Der Wettbewerb ist anonym, also zählt nur die Qualität der eingereichten Entwürfe, im Gegensatz zum VGV-Verfahren, weil die sind nicht anonym, nicht transparent, und es wird keine Fachjury über den Entwurf, es gibt gar keinen Entwurf, entscheiden. Wir sind ein Staat, der Baukultur hochschätzt, aber zur Baukultur gehört auch eine Wettbewerbskultur. Jene nämlich, die ich beschrieben habe, beziehungsweise die wir mit dem Manifest versuchen auch zu beschreiben. Wir haben 8 Wesensmerkmale da rausgeholt. Es gibt sicherlich noch viel mehr darüber zu berichten, aber kurz und bündig sind es die wesentlichen Merkmale, die wir aufzählen wollten. Und dazu gehört eines der wichtigsten, über die wir uns unterhalten sollen, das ist unsere Forderung nach Offenheit. Die Offenheit garantiert nämlich, dass die kleinen und jungen Büros einen offenen Marktzugang zu wesentlichen Bauaufgaben in diesem Land bekommen, nicht ausgeschlossen werden. Und wir benötigen diese jungen, frischen Gedanken, um die Aufgaben der Zukunft auch zu lösen.
Ich habe noch eine Frage vielleicht zum Format. Ihr habt es jetzt bewusst ein Manifest genannt. Da sind jetzt erstmal auch noch keine politischen Forderungen drin, oder wie versteht ihr dieses Manifest an der Stelle?
Ja, wir versuchen ein bisschen behutsam auch mit dem Thema umzugehen, weil es natürlich ein berufspolitisches Thema ist, also gleichzeitig ein berufspolitisches Thema, und das Wettbewerbsverfahren wurde schon immer ein bisschen kontrovers diskutiert, weil natürlich wir alle einen enormen Einsatz leisten, indem 25, 30 Entwürfe abgegeben werden. Und das aber die Bandbreite ausmacht, um die bestmögliche Lösung überhaupt finden zu können. Und die ambitionierten Architektinnen dieses Landes stellen sich diesem Wettbewerb. Und es war eigentlich auch immer Konsens, dass das eigentlich das perfekte Instrument ist. Und ich möchte mir auch keine Zukunft vorstellen ohne das Wettbewerbsverfahren, weil wir eine ganz große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft haben und gegenüber der gebauten Umwelt. Ich frage mich immer, sollen wir mit der zweit- oder mit der drittbesten Lösung zufrieden sein?
Ja, wir kennen ja gar nicht die zweit-, dritt-, fünftbeste Lösung, weil wir einfach nur sagen, Hier, Herr Müller, Sie sollen jetzt die neue, nächste Schule bauen.
Wir reden nicht über welchen Architekten Müller damit gemeint ist.
Nein, natürlich nicht.
Bei euch im Manifest steht 100% Qualität. Wie sieht ein guter Wettbewerb konkret aus, aus eurer Sicht? Und was sind die Qualitätskriterien, die heute zu kurz kommen? Also wir haben ja ein bisschen schon drüber gesprochen, aber können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren?
Also für uns, wir machen ja viele Wettbewerbe im Büro. Und für uns ist der Wettbewerb nicht nur ein Akquisemittel, sondern eigentlich auch ein Mittel, in dem wir Architektur diskutieren und an Wettbewerben wachsen und versuchen uns zu entwickeln, indem wir unterschiedliche Bauaufgaben je nach Wettbewerben auch kontrovers diskutieren und dann am Ende des Tages eigentlich eine konzeptionelle Idee präsentieren wollen, die für jedermann hoffentlich leicht verständlich ist und insofern überzeugt, dass man sagt, ach Mensch, was für eine pfiffige Idee, so haben die das gelöst. Und das soll dann im Prinzip über das Wettbewerbsplakat ja der Fachjury aus Fach- und Sachpreisrichtern präsentiert werden, so dass die sagen können, das ist die überzeugendste Lösung. Bitte diesen Kindergarten hätten wir gern.
Ich gebe dem Dominik natürlich in allem recht. Das ist auch für uns irgendwie so der Ansporn, am Wettbewerb teilzunehmen, weil wir daran wachsen. Im Büro, unsere Mitarbeiter, wir. Selbst wenn wir Wettbewerbe verlieren, ist es für uns immer ein Schritt nach vorne. Aber die guten Anforderungen vielleicht an den Wettbewerb. Ich würde sagen, der Wettbewerb ist heute einfach, das Verfahren ist überladen. Von uns werden im Wettbewerb Leistungen verlangt, die in den Wettbewerbsentwurf, in das Konzept, in die Konzeptfindung nicht hineingehören. Und wenn wir sagen 100% Wettbewerb, gehört natürlich auch als nächster Schritt dazu, dieses Verfahren überhaupt wieder zu entschlacken. Das Thema offener Wettbewerb, offener Marktzugang, das ist zwar ein heißes Eisen, über das ich jetzt spreche, wenn ich das Wort offen wirklich in den Mund nehme, weil die beschränkten Wettbewerbsverfahren sind eigentlich genauso mit Auswahlkriterien besetzt, die junge und kleine Büros nicht mehr erfüllen können. Also das wirklich demokratische Element, wenn wir über das sprechen, ist schlussendlich ja der offene Wettbewerb. Für den muss es Lösungen her, weil bis jetzt hat man uns immer erzählt, ja, der offene Wettbewerb kann in diesem Land nicht stattfinden, weil zu viele Teilnehmerzahlen sind. Das rührt aber daher, dass es vielleicht ein oder zwei oder drei Wettbewerbe gibt, offene in dem Land. Dementsprechend stürzen sich alle drauf. Also je mehr Wettbewerbe es gibt, desto weniger hoch sind die Teilnehmerzahlen. So einfach ist die Rechnung.
Also wenn ich dich richtig verstehe, es werden heute vorrangig fertige Entwürfe, Visualisierungen, komplexe Berechnungen verlangt, eigentlich kaum noch Konzepte. Wie wirkt sich das aus eurer Sicht auf die Architekturqualität aus?
Ja, ich glaube, es werden schon Konzepte im Grunde genommen abgefragt. Nur die Frage der Präsentation wird immer mehr. Ja. Also es werden jetzt mittlerweile Fassadenschnitte in einem Detaillierungsgrad 1:20 abgefragt von Konzepten. Konzeptionellen Überlegungen, dann reicht nicht mehr einer, dann braucht man zwei, dann braucht man Visualisierungen. Das Problem ist einfach der Aufwand, der dahinter steckt. Die Entwicklung des Konzepts und auch der Transport des Konzepts ist ja das Wesentliche, was man im Wettbewerb abgeben soll, was ja überzeugen soll. Natürlich, wenn wir jetzt eine Visualisierung in Auftrag geben oder selber machen, ist das einfach finanziell schon eine große Sache. Kommt natürlich auch immer auf die Visualisierung drauf an. Es gibt auch Wettbewerbe, in denen Animationen oder was auch immer abgefragt werden. Zusätzlich noch ein Modell. Und eigentlich braucht's das aus unserer Sicht alles gar nicht. Also man kann mit Zeichnungen, mit Schnitten, Ansichten, Grundrissen schon relativ viel transportieren. Das eigentlich nur als Argument, um zu sagen, der Wettbewerb ist ja so aufwendig. Man kann ja nicht offene Wettbewerbe machen, sonst gibt's ja 500 Leute, die eine Visualisierung machen müssen. Aber keiner braucht wirklich diese Visualisierung im Wettbewerb.
Naja, ich finde, sie schadet sogar ein bisschen, weil sie suggeriert ja, dass dieses Ding bis zum Letzten fertig ist. Also die Offenheit, die wir im Konzept hatten, der konzeptionelle Gedanke leidet eigentlich darunter, finde ich.
Ich muss jetzt mal eine Zwischenfrage stellen. Es geht euch vorrangig um Baukultur, eine Hebung der Baukultur, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die Bewahrung der Baukultur.
Die Bewahrung der Baukultur. Dann frage ich dich, Dominik, wie würdest du denn Baukultur erstmal definieren?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Die meisten Architekturbüros, wenn wir auf die Internetseite der Architekturbüros gehen, wird man diese Slogans finden. Wir setzen uns mit der Aufgabe auseinander, mit dem Ort und der Bauaufgabe. Ja. Und komischerweise ist es aber so, dass wir zunehmend ja feststellen, dass die Orte, durch die wir so jeden Tag durchgehen, eigentlich immer uniformer, immer trister, immer gleichförmiger werden. Und interessant wäre es ja dann, wenn man sagt, ja, lass uns doch was dagegen machen. Aber das wird schwierig, wenn wir immer die gleichen Leute Lösungen entwickeln lassen, die eigentlich eins zu eins das Gleiche, dass Bielefeld genauso aussieht wie München in Teilen. Wir haben die Entwicklung in den Innenstädten, dass die Innenstädte alle uniform sind, überall gibt es die gleichen Labels und es kaum einen Unterschied macht, ob ich durch die Innenstadt von Nürnberg gehe oder Hamburg. Ich werde immer H&M und Zara finden, nichts gegen die Labels, aber dieses Individuelle geht halt einfach verloren. Ja. Und da ist der Wettbewerb mit seinen Möglichkeiten einfach stark, ja. Weil wir hören jedes Mal bei Bauherren oder in der Wettbewerbsjury, ich hätte mir nie gedacht, dass so viel unterschiedliche Lösungsansätze überhaupt möglich sind. Und man bietet den Bauherren und den Kommunen eine Riesenvielfalt an. Und in der Jury wird ja auch diskutiert über die einzelnen Lösungen. Und so entsteht ja etwas, das wir vielleicht Baukultur nennen können. Ja? Auch wenn Leute sich die Ausstellung anschauen. Ja? Also jetzt nicht die Jury, sondern irgendwie der Bäckermeister von nebenan geht dahin und dann wird auch darüber diskutiert. Mensch, das ist irgendwie ein gutes Gebäude, schlechtes Gebäude oder was auch immer. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, das wächst in der Gesellschaft, was baukulturell ist. Das ist ja nichts, was man irgendwie verordnen kann.
Ja, ich hätte eigentlich gerne ergänzt, weil du gesagt hast, bewahren. Ich würde nicht sagen bewahren, sondern ich glaube, dass Baukultur auch eine Prozesskultur ist. Also, dass es quasi den Weg gibt, der uns begleitet, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Also die Fortentwicklung und Weiterentwicklung. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir die Kräfte, alle Kräfte bündeln. Die Jungen mit ihren jugendlichen Gedanken. Auf die Ideen können wir nicht verzichten und den Marktzugang können wir denen nicht verwehren. Das sollte der Politik durchaus bewusst werden und auch unseren Bauherren bewusst werden.
Natürlich Vielfalt einerseits, so Konkurrenz belebt das Geschäft zugunsten der Baukunst. Andererseits, sobald man das Wort Konkurrenz hört, viele fühlen sich dann auch durch eure Initiative wahrscheinlich auf den Schlips getreten, weil wenn ich in einem dieser 10% Büros sitze, die quasi immer dabei sind, stört mich das ja gar nicht, dass der Rest außen vor ist.
Ja, richtig.
Gut, aber der BDA ist ja vielleicht nicht unbedingt die Interessensvertretung nur von diesen kleinen 10%. Ich denke, es ist schon wichtig auch, dass man sagt, ja, wir müssen uns irgendwie in einer gewissen Weise öffnen. Wir müssen auch was tun, wieder attraktiv zu werden für Jungen. Und warum soll man denn darauf verzichten? Also am Ende des Tages, ja, so ehrlich muss man ja auch sein, in den 10% arrivierten Büros, in den meisten Fällen, ja, sitzt ja nicht der Büroinhaber des Abends da und entwirft mal eben schnell ein Museum. Ja. Da sitzen ja die jungen Architekten, die gerade frisch von der Uni kommen, und die schruppen halt da irgendwie über die Wochenenden irgendwelche Wettbewerbe. Aber wenn wir uns ehrlich sind, sagen wir, nee, dass die an dem Wettbewerb teilnehmen, das wollen wir nicht, weil die haben zu wenig Computer oder keinen Plotter oder ich weiß nicht, was die sonst brauchen. Das finde ich ein bisschen schwierig.
Dann sind wir ja damals bei Jung mit einem guten Beispiel vorangegangen, als wir den Wettbewerb zu der Gründervilla rausgebracht haben, dass wir eben bewusst gesagt haben, der richtet sich ausschließlich an junge Büros, die eben nicht älter als 5 Jahre sind. Das war total spannend zu sehen, was da an Ergebnissen reingekommen ist. Unterschiedlicher hätte es kaum sein können tatsächlich. Also das, was du, Dominik, beschrieben hast, ne, dieses Uniforme, dieses Gleichmäßige, was man in den Innenstädten jetzt irgendwie sieht. Also es gab keinen Wettbewerbsbeitrag, der einem anderen auch nur ansatzweise geähnelt hätte. Aber natürlich kam auch da die Frage auf, sind denn diese jungen Architekten in der Lage, das auch umzusetzen? Haben die denn schon mal so ein großes Projekt gebaut? Die Frage kam natürlich auf, aber man hat vertraut und ist zu einem sehr guten Ergebnis gekommen. Und hat erfahrene Architekten in die Jury geladen und es entscheiden lassen.
Ich glaube, man muss hier zwei Sachen ein bisschen vielleicht unterschiedlich betrachten. Das eine ist natürlich, können die das planen oder können die das nicht planen, ne? Mir fällt da sofort immer das Beispiel von Gerkamark und Partner ein, wie die den Study Case des Flughafens überhaupt frisch von der Uni gemacht haben. Und sie haben es gekonnt. Und es war kein Kindergarten, sondern halt echt ein Flughafen. Das Zweite ist, dass das ja eigentlich keine Kritik am Wettbewerb an sich sein kann. Denn es ist ja halt durchaus möglich zu sagen, okay, den Wettbewerbserfolg habt ihr, aber wir hätten gern, dass ihr vielleicht ein alliiertes Büro mit dazu nimmt. Die Frage ist natürlich, wir haben eine Ausbildung und die befähigt uns ja auch, solche Dinge umzusetzen.
Ja, ich finde das nicht okay, dass die Jungen aufgefordert werden, arrivierte Büros dazuzunehmen. Wir mussten das nicht. Also als wir unser Büro gegründet haben, war das für uns das Instrument, um die ersten Aufträge zu bekommen und unser Büro überhaupt gründen zu können. Und davon profitieren alle Büros, die heute eben etabliert sind. Genau in der Phase haben die genauso Wettbewerbe geschrubbt wie wir, konnten ein Büro eröffnen. Und damals gab es nicht die Frage, ob die das können oder nicht oder ob wir das können oder nicht. Also wir haben eine Ausbildung genossen, die ist sehr gut und wird immer besser. Wir werden dann als Architektinnen sowieso verpflichtet, 2 Jahre zu arbeiten. Dann wird man Wettbewerbe machen und auf einmal gibt es kein Zutrauen, dass die Ausbildung ausreichend ist, um ein Gebäude zu planen. Also dieses Argument, das heute immer wieder gezogen wird, ist mir wirklich nicht verständlich, weil die Vergangenheit es bewiesen hat, dass man das entkräften kann. Und so Gerkan Mang und Partner mit ihrem tollen Flughafen, auch Renzo Piano war nur 33, als er das Centre Pompidou gebaut hat. Also man muss nur in der Geschichte kramen, man findet durchaus die Jungen.
Aber das Ganze gibt's ja auch bei Alten. Ne? Also wenn man jetzt das Olympiagelände anschaut, der Wettbewerb, hat auch jeder gesagt, das kann man ja gar nicht bauen. Und das steht jetzt da, ist ja mittlerweile ein Iconic Building irgendwie in München. Eigentlich ist ein Wahrzeichen.
Ja, was wäre München ohne das Olympiagelände? Das ist nur zustande gekommen, weil der politische Wille da war, weil es Zuversicht und Optimismus gab. Und den verspreche ich mir natürlich auch jetzt mit unseren 500 Milliarden neuen Geldern für Infrastruktur. Ja, dieses Geld muss unbedingt in Bildungsbauten, ja, in alle Bauten fließen. Das erhoffen wir uns, insbesondere in Bildungsbauten. Dafür wäre ich stark zu haben.
Da stelle ich mir gerade Friedrich Merz vor, wenn er so ein Damenstrumpfmodell anschaut und ob er dann das Olympiastadion bauen würde.
Ja, da muss man ihm dann nur das Bild zeigen. Ich glaube, es gibt ein ganz berühmtes Bild von damals mit Herrn Strauß, der sich über dieses Strumpfmodell beugt und ganz begeistert ist. Also man kann auch diese Typen abholen.
Habt ihr mal auch in anderen Ländern geschaut, wie läuft eigentlich das Wettbewerbswesen bei unseren Nachbarn in der Schweiz, Österreich? Läuft's dort besser? Läuft's anders? Und gibt's auch irgendwo Regionen, wo es noch schlechter läuft als bei uns?
Ja, ich würde sagen, in der Schweiz und in Österreich läuft es besser, insbesondere in der Schweiz. Die Schweiz hat uns gegenüber einen großen Vorteil. Die sind sich ihrer Baukultur natürlich bewusst. Der Level, auf dem die Schweizer und Schweizerinnen diskutieren, ist ein ganz anderes. Baukultur ist dort einfach die Basis. Und zurzeit laufen dort Diskussionen darüber, wie man das Wettbewerbswesen generell verbessern kann. Aber man stellt den Wettbewerb auf keinen Fall in Frage. Die Schweiz hat sich auch dementsprechend geöffnet mit offenen Wettbewerben in Schul- und Kindergartenbau. Es geht dahin, dass sie oft Teilnehmerzahlen haben, die entsprechen so 12, 15 Teilnehmern, weil es eben so viele Wettbewerbe gibt. Das ist der große Unterschied. Und auch in Österreich hat man nachgezogen. Auch dort sind die Schulbauten öffentliche Verfahren mit Teilnehmerzahlen 50 bis 60. Also das reguliert sich einfach über die Anzahl der Verfahren, ganz einfach. Den Weg sollte man hier einfach mal probieren.
Wir haben ja jetzt über 100% Wettbewerb, 100% Qualität gesprochen und ich würde gern einmal zu dem Punkt 100% Vielfalt als Schlagwort kommen. Ich finde, das passt jetzt ganz gut in das geführte Gespräch. Welche Rolle spielt Diversität in Bezug auf die teilnehmenden Büros und auch Generationen aus eurer Sicht für das Thema Innovation und nachhaltige Lösungen? Seht ihr da Vorteile drin?
Ja, ich würde Diversität mal so definieren, dass es eben der Zugang für alle ist. Und jeder kann seine Meinung in Form eines Beitrages abgeben. Natürlich ist es eine Förderung von Innovationen und Nachhaltigkeit, wenn alle Junge, Kleine, Große ihren Beitrag liefern.
Ich glaube, es ist auch so, dass natürlich die unterschiedlichen Altersgruppen der Architekten vielleicht auch ganz andere Prägungen und Sichtweisen auf Lösungen oder überhaupt Architektur, Baukultur und so weiter haben. Und das auch in gewisser Weise in die Wettbewerbsbeiträge transportieren. Ob das jetzt irgendwie besonders zeitgenössisch ist oder klassische Architektur, Sprache oder so. Ich denke, und das ist etwas, wenn es nur noch diese Uni-Lösungen gibt, also Uni im Sinne von gleichmäßige, braven Dinge, ja, die da passieren, keine Ausreißer, nicht hier ein pinkes Haus oder weiß der Teufel was, dann gehen uns halt einfach diese Lösungsansätze ja verloren. Jedes Büro entscheidet ja selber, was es da abgibt in einem Wettbewerb. Und wenn man halt mutig ist, und manchmal wird der Mut auch belohnt. Als ich studiert habe, haben uns die Professoren immer gesagt, ja Mensch, wir haben da Wettbewerbe gemacht, haben die Aufgabe eigentlich negiert und eine ganz andere Lösung abgegeben und es hat dann gewonnen, weil das eigentlich die beste Lösung war. Ja. Wir haben irgendwie am Bauplatz nebenan gebaut. Und dann haben alle gesagt, ja, das ist genau das Richtige, komm, lass das.
Wäre heute nicht mehr möglich.
Ich glaube, es ist heute sehr schwierig, sowas. Ja.
Den Vorteil, den Wettbewerbe mit sich bringen, den Mehrwert für alle, haben wir, glaube ich, jetzt verstanden. Jetzt müssen wir noch ins Tun kommen. Und wir müssen ja quasi, glaube ich, so zwei Gruppen mitnehmen. Das ist, glaube ich, einmal die Bürger und Bürgerinnen, die quasi also auch verstehen müssen, welcher Vorteil für sie da drin liegt. Und das andere sind natürlich die PolitikerInnen, die Verwaltung, die da mitgenommen werden muss. Mit welchen Argumenten nimmt man zuerst mal jetzt auch die BürgerInnen mit in die Pflicht, dass auch die quasi sagen, ja, klar, wir brauchen eigentlich ein anderes Wettbewerbssystem wieder.
Ich glaube, wir haben auch versucht, in diesem Manifest mit diesen 8 Punkten auch die Hauptargumente mal relativ kurz und knackig darzustellen. Und das sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Kommunen, Bauherren, um mal die Vorbehalte, die Ängste wegzunehmen und eben mit diesen positiv belegten Beispielen oder auch mit den Argumenten eben zu belegen und zu sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, dieses Verfahren, diesen Weg nicht zu bestreiten.
Die Vorteile nochmal für den Nutzer und die NutzerInnen, also für die Bürger, die jeden Tag mit unserer gebauten Umwelt umgehen.
Naja, also beim Wettbewerbsergebnis weiß man ja im Prinzip, was beauftragt ist. Ja? Die blaue Schule wird beauftragt. Geht man den Weg nicht, dann sagt man, okay, ich vermute, wir werden eine Schule bekommen und wir kennen den Architekten, der sie planen soll. Wir wissen weder, wie groß sie ist, wir wissen weder, aus was für Material die hergestellt ist, wie die aussehen wird in etwa. Ja. Wir kennen den Bauplatz und wissen, okay, da soll eine Schule hin. Und am Ende des Tages ist es so, es ist nachzuvollziehen, weil es eine Dokumentation gibt. Es gibt eine Fachjury, die sich damit auseinandergesetzt hat, die nicht nur aus Architekten besteht. Der Bauherr hatte auch eine Mitsprache. In den Kommunen sitzen ja auch teilweise Politiker drin, in den Jurys, die da auch die einzelnen Fraktionen abbilden. Insofern ist es doch ein sehr demokratischer Prozess der Lösungsfindung. Und am Ende des Tages entscheidet man sich ja für das eine oder das andere und nicht irgendwie so eine Katze im Sack.
Das wäre dann eben auch das, was man dann wahrscheinlich den Bürgerinnen und Bürgern, den Steuerzahlern, die wir alle sind, eigentlich mitgeben sollen, dass sie sich da nicht die Katze im Sack verkaufen lassen.
Ja, diese Wettbewerbsergebnisse, die werden ja eigentlich ausgestellt. Die Ausstellungen laufen jedoch meiner Meinung nach zu kurz. Je nachdem, wann die Sporthalle wieder benutzbar sein muss, fliegen dann die Pläne raus. Also diese Zeiten sollten länger sein. Überhaupt der Öffentlichkeitsgrad, dass es sowas gegeben hat, 25 Wettbewerbe für eine Schule in einer Stadt, das berührt dann vielleicht doch jene, die damit zu tun haben, die ihre Kinder dorthin schicken werden und dann irgendwie stolz sind, dass so eine Schule überhaupt gebaut wird. Und vielleicht kommt es auch ganz gut an, wenn man sieht, dass 25 Büros sich Gedanken gemacht haben mit unterschiedlichen Entwürfen für ihre eigene Schule. Ich sag mal, das wäre ein positiver Mehrwert, aber dazu musste man natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen verstärken.
Offenheit und Transparenz sind ja auch Schlagworte in eurem Manifest. Der vermeintliche Vorteil, den natürlich die Gemeinden, die Bauherren sehen, in den geschlossenen Verfahren oder in den VGV-Verfahren, ist ja so eine gewisse Berechenbarkeit.
Vermeintlich.
Vermeintlich. Man hofft ja quasi, dass nicht wie bei Flughäfen und Elbphilharmonien die Kosten aus dem Ruder laufen und man das als Politiker erklären muss.
Ja, aber am Ende des Tages über die Hoffnung kann es ja nicht gehen. Ja. Es ist ja trotzdem die Bauaufgabe, ja. Und es ist ja nicht so, dass die Kosten für die Elbphilharmonie oder was auch immer aufgrund von einem Wettbewerbsverfahren aus dem Ruder laufen. Also, dass man jetzt keinen offenen Planungswettbewerb beschreitet, ist ja keine Garantie für eine Kostenzusage. Es ist ja vermutlich sogar noch viel mehr Tür und Tor geöffnet, weil man ja gar nicht weiß, was wird denn da konkret gebaut. In der Vorprüfung werden ja Baukosten oft in einer gewissen Weise, sagen wir mal, überschlägig geschätzt. Und auch das fließt ja in das Wettbewerbsergebnis mit ein. Wenn sich jetzt hier drei Leute aus der Stadtkommune treffen, mit drei handverlesenen Architekturbüros, niemand weiß, warum das Büro X oder das Büro Y den Zuschlag bekommen hat, so wirklich transparent ist es ja nicht. Ja.
Und eben, also man müsste das ja dann auch, also gegenüber den Verwaltungen und den Kontrollbehörden wahrscheinlich dann auch als Argument nutzen, um zu sagen, also die Intransparenz der Verfahren sorgt nicht für eine vermeintliche Kostenstabilität.
Ja, die Kostenstabilität kommt natürlich sicherlich in erster Linie über eine ehrliche Budgetierung zustande. Und die kommt in erster Linie vom Bauherrn und nicht von uns. Also wenn ein Projekt unterfinanziert ist, bleibt es im Wettbewerbsverfahren unterfinanziert und es bleibt im VGV-Verfahren unterfinanziert.
Und es ist natürlich auch so, die Grundlage von jedem Wettbewerb ist ja die Auslobung des Bauherrn. Und da muss er sich ja auch schon auseinandersetzen mit seinen Wünschen. Muss ja konkret festlegen, ich möchte haben so viel Quadratmeter, so viele Räume, dies und das. Und das ist ja in diesem Verfahren, wo es halt darum geht, ja, wir brauchen halt eine Schule. Ja, dann auf einmal ist die Sporthalle, kriegt die Musikschule oben drauf und dann machen wir es wieder weg und dann brauchen wir noch eine Tiefgarage, dann brauchen wir noch dies, dann brauchen wir noch jenes. Dann laufen die Kosten aus dem Ruder, dann wird alles wieder auf links gedreht. In einem Wettbewerbsverfahren, da ist ja irgendwas dokumentiert, ja, Moment, aber es sollte doch eine Schule, eine dreizügige Grundschule werden. Wo kommt denn da jetzt auf einmal die Tiefgarage her?
Und ich wollte ja nur des Teufels Anwalt spielen und quasi von Seiten der Verwaltung einfach mal rangehen, weil das wird natürlich jetzt die Aufgabe sein, auch für euch, da ein neues Bewusstsein zu sorgen. Wir hoffen nur, dass wir mit unserem Podcast dafür eine kleine Plattform mitbieten können.
Das habt ihr sicher.
Ja, ich glaube, die größte Sorge der Verwaltung könnte vermutlich sein, dass man denkt, man wird nicht Herr dieses Verfahrens. Das Verfahren an sich wird so aufwendig. Ich glaube, es geht gar nicht um das Endergebnis, sondern die meisten haben vermutlich große Sorge um das Verfahren. Oh Gott, da muss ich jetzt irgendwie so viel Geld in die Hand nehmen. Da muss ich irgendwie ein Büro beauftragen, eine Auslobung machen lassen. Da muss ich dann eine Jury bezahlen und das dauert dann irgendwie so lange und so weiter. Ja. Aber das Endergebnis ist ja völlig anderes als jetzt in diesem VGV-Verfahren. Und auch dort muss man sich ja irgendwelche Gedanken machen um irgendwelche Dinge, ja. Was soll es denn sein, eine Bäckerei oder ein Kindergarten? Das muss man ja mal festlegen. Und das sind ja auch Dinge, die dann auf dem Weg passieren. Ja, es ist auch so, dass dann quasi diese erste Leistungsphase in der Regel sowieso wegfällt über den Wettbewerbsschlag. Unser Ziel wäre ja mal mit den Kommunen und den Handelnden auch nochmal wirklich ins Gespräch zu kommen und denen die Angst zu nehmen, zu sagen, das ist schon der richtige Weg, das über einen Wettbewerb zu machen.
Und ihnen dann vielleicht nochmal Vorschläge zu machen, wie man das Ganze an die Bürger und Bürgerinnen weitergeben kann im Nachgang, was du eben meintest, Birgit.
Ja, es geht ja eigentlich immer darum, wenn wir Architektur machen, dass wir in Diskurs mit der Gesellschaft kommen. Das ist ja ein total fundamentales Ziel, egal ob es jetzt das Wettbewerbsverfahren ist oder nicht. Das ist, glaube ich, auch die Verantwortung, die wir als Architektinnen haben, um da weiterzukommen, also alle mit ins Boot zu holen. Und unserer Meinung nach gelingt es natürlich über den Wettbewerb optimal, weil es noch einmal diese Vielfalt an Lösungen gibt, die sicherlich alle begeistern können, wenn sie das mal erlebt haben und gesehen haben, wenn sie in der Ausstellung waren, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Und das ist natürlich auch schwierig, in die Kommunikation einzutreten mit den Verantwortlichen der öffentlichen Hand. Ich sage mal, in Österreich ist es vorteilhaft, weil das Land so klein ist. Ja. Da hat man schnell mal einen Bürgermeister an der Hand und es spricht sich auch rum, wenn ein Wettbewerb gut gelaufen ist, ein Ergebnis toll hingestellt wurde, dann sagt der Bürgermeister aus der Nachbargemeinde, toll, das mache ich auch. Und die Politiker wissen es auch zu schätzen, weil so ein legitimiertes Ergebnis natürlich viel leichter weiterzutragen ist als nur ein Zahlenwerk. Ein von der Fachjury juriertes und optimales Ergebnis. Das erleichtert vielen Bürgermeistern die Weiterkommunikation.
Ja, und vielleicht ist es auch so, dass wenn man dann am Sonntagnachmittag durch die Turnhalle geht, versteht man dann auch, warum jetzt der gewonnen hat und nicht ein anderer und was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt und hat dann einen ganz anderen Zugang zu der Schule, die dann halt demnächst da im Ort steht.
Tatsächlich, da wollte ich auch gerade noch mal drauf hinaus, was wir festgestellt haben, auch so in unseren letzten Gesprächen, die wir geführt haben, ist zum einen auch so ein bisschen der Ruf danach, beispielsweise die Baukultur in der Schule zu etablieren schon. Also junge Menschen, aber auch die Bürger und Bürgerinnen der Architektur ein bisschen näher zu bringen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, genau das, was du gerade angesprochen hast, dass wenn die Möglichkeit haben zu sehen, ne, auch wahrzunehmen, wow, wie viel Arbeit sich da viele Menschen gemacht haben, um uns hier eine optimale Schule oder einen Kindergarten oder was auch immer zu bauen, das geht ja meistens unter. Das ist denen ja häufig auch gar nicht wirklich bewusst, sondern man hat dieses eine Ergebnis und weiß eigentlich gar nicht, wie viele andere an diesem Thema auch noch mitgearbeitet haben und wie unterschiedlich die Lösungsansätze sein können. Und eben auch so ein Verständnis für Architektur oder Baukultur zu wecken oder auch ein Interesse daran zu wecken. Das würde, glaube ich, schon viel helfen.
Ja, ich gebe dir recht. Ich habe auch ein ganz lustiges Erlebnis gehabt. Und zwar vor Jahren hatten wir mal eine Teilnahme an einem Wettbewerb in Österreich, so eine Schule in Tirol, und waren bei der Ausstellungseröffnung. Und da hat man dann die Schülerinnen und Schüler durch die Ausstellung getrieben. Und die sind alle vorbeigelaufen und haben gesagt, ist alles lässig.
Aber ist ja auch schön, oder?
Ja, ist ganz schön.
Ist ja irgendwie auch ein schönes Feedback.
Ja, wir haben mal an einem Wettbewerb teilgenommen und da war es auch so, dass beispielsweise jemand von der Schülerschaft, ich weiß nicht, ob das die Schülersprecherin war, auch mit vertreten war. Also die Schülerschaft war in einer gewissen Weise vertreten in dem Prozess der Auslobung, aber auch Teil der Jury, die war vielleicht nicht stimmberechtigt, aber die war damit dabei. Und ich meine, so sollte es doch eigentlich sein. Ja. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, die Kindergartenkinder da mitzunehmen, aber auch das wird sicherlich irgendwie gelingen. Vielleicht ist es zu ambitioniert gerade im Moment. Aber ich glaube, um das den Leuten näher zu bringen, ist auch da der Wettbewerb das richtige Mittel.
Ich finde es großartig. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir würden gerne noch lange mit euch weitersprechen. Ich hätte eine persönliche oder wir hätten eine persönliche Frage an euch. Die kommt immer zum Abschluss. Was wäre euer Wunsch für die nächste Generation von Architektinnen und Architekten? Jetzt haben wir so viel über die jungen Büros gesprochen. Was wäre ein konkreter Wunsch?
Also von meiner Seite aus, wenn wir bei dem Thema bleiben, dass es die Möglichkeit gibt, möglichst niederschwellig teilzunehmen und seiner Profession nachzugehen, sich mit Dingen auseinandersetzen und dass es eine Plattform gibt, wo man seine Ideen präsentieren kann. Und was dann daraus wird, wird sich zeigen. Aber dass es nicht diese Beschränkungen gibt, dass man einen Wettbewerbsgewinn vorweisen muss, um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Das wird dann irgendwann absurd.
Ja, ich schließe mich dem Statement vom Dominik an. Also ja, freier Marktzugang für alle, auch für die Jungen. So, dass sie in die Gelegenheit kommen, so wie wir, dass sie ihre Büros aufmachen können und selbstständige Büros gründen können. Ich meine, wir brauchen die Vielfalt. Soll es uns so ergehen in der Architektur wie in der Autoindustrie, dass wir irgendwann einmal nur 4 Autohersteller haben? Nee, wollen wir nicht.
Ihr wart euch am Anfang einig und ihr seid euch am Ende einig. Ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für die Zeit, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in diese Initiative. Wir hoffen auch demnächst, dass die über Oberbayern hinaus ausstrahlt, weil das ist ja, glaube ich, auch ein gesamtdeutsches Problem und wird die Kollegen von der Küste genauso interessieren. Und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen wir bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.